Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. An diesem Sommersonntag feiern wir Gottesdienst und Kindergottesdienst. Die Kinder werden nachher mit ausziehen nach nebenan. Aus dem Jesaja-Buch begleitet uns ein Bibelwort in diese Woche. Das heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Amen. Lassen Sie uns singen, 602, die ersten 5 Strophen, auf Seele Gott zu loben. Wir sprechen den Psalm im Wechsel. Sie finden ihn in dem neuen Liederheft unter der Nummer 921. Wir sprechen ihn im Wechsel von vorgerückten und eingerückten Zeilen. Lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind, und verbindet ihre Wunden. Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unermesslich ist seine Weisheit. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Gott, der du Tag und Nacht, Sonne und Mond, Licht und Finsternis über uns sein lässt. Wir bringen am Morgen dieses Tages unsere Gedanken über das, was war in der vergangenen Woche. Wir bringen das Schöne und das Schwierige, das, was uns das Herz erfüllt und das, was uns im Kopf herumgeht. Und auch das, was uns erwartet und was uns bisweilen furchtsam macht. Wir hoffen auf deine Güte. In der Stille beten wir miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Auf deine Güte hoffen wir. Amen.
Thank you. Der heutige Schriftlesungstext steht im Markus-Evangelium. Ich lese aus dem Kapitel 7 in einer Übersetzung der Basisbibel. Jesus kam über Sidon zum See von Galiläa, mitten ins Gebiet der 10 Städte. Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm. Sie baten Jesus: Leg ihm deine Hand auf. Und Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen und berührte dessen Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm: Ephata, das heißt, öffne dich. Und sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich und er konnte normal sprechen. Und Jesus schärfte ihnen ein, nichts davon weiterzuerzählen. Aber je mehr er darauf bestand, desto mehr machten sie es bekannt. Die Leute gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Wie gut ist alles, was er getan hat. Er macht, dass die Tauben hören und dass die Stummen reden können. Amen. Nun lobt mein Seel den Herrn. Vom Wochenlied 289 singen wir die Strophen 1, 4 und 5.
Thank you.
Kann man den Nachrichtenbildern entgegenhalten? Die brennende Wälder, überflutete Landschaften, kriegszerstörte Städte zeigen? Oder macht man sich einer naiven Flucht aus der Wirklichkeit schuldig, einer rosa-rot-Färbung der Realität? Ja, es gibt so viele schlechte Nachrichten. Noch immer sind weltweit 800 Millionen Menschen, die in Hunger und Armut leben. Noch immer gibt es Tyrannei, Sklaverei, Unrechtssysteme. Ende 2002 gibt es weltweit 29,4 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Und wir alle wissen, die extremen Klimaschwankungen nehmen sichtbar zu, bringen Verderben mit sich. Doch ja, es gibt auch gute Nachrichten. Die Armut in der Welt war vor 25 Jahren noch doppelt so groß wie heute. Die Zahl der Hungernden hat sich um ein Fünftel verringert. Kinder überleben einen Flugzeugabsturz im Urwald. Jugendliche werden in Pakistan aus einer Gondel über eine Schlucht geborgen. Ein hilfloser Versuch, die Waage lässt sich nicht ausgleichen. Die vor 20 Jahren verstorbene Theologin und Lyrikerin Dorothee Sölle hat angesichts der schlimmen Nachrichten über den Zustand der Welt und des Menschen gesagt: Ich denke, dass einer der atheistischen Sätze der Gegenwart ist, wenn man sagt, ich kann ja sowieso nichts daran machen. Für Sölle bedeutet Glauben, Hoffen und Handeln. Wer hingegen die Hände resigniert in den Schoß legt angesichts der großen sozialen und gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit, hat seinen Glauben und die Frage nach Gott aufgegeben und lebt ohne Vision und Zukunft. An Gott glauben heißt für sie, trotz allem die Welt und die Menschen als Geschöpfe sehen, die der Schöpfer liebt, auf Hoffnung hin handeln. Und so schreibt sie einen Lobpsalm, ein Gegenbild zu dem, womit ich angefangen habe, ein Gegenbild, das nachher ein Echo hat oder umgekehrt, sie ist das Echo auf den Bibeltext im Jesaja-Buch, der als Predigtext heute da ist. Dorothee Sölle: Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen. Ich sehe ein Haus aus grünem Strauch und einen Fluss mit flinken Fischen und einen Himmel aus Hortensien sehe ich auch. Ich sehe ein Licht von Unschuld weiß und einen Berg, der unberührt. Im Tal des Friedens geht ein junger Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt. Das ist das Land, nach dem ich mich so sehne, das mir durch Kopf und Körper schwimmt. Das ist die Welt, die nicht von unserer Welt. Sie ist aus feinst gesponnenem Gewebe und Freunde seht und glaubt. Sie hält. Dorothee Sölle tritt damit in die Fußstapfen des Propheten Jesaja, der im 8. Jahrhundert vor Christus gewirkt hat. Jesaja sieht 750 Jahre vor Christus mit prophetischer Klarheit den tiefen Riss in der damaligen Gesellschaft. Die soziale Krise war zur Zeit Jesajas im vollen Gang und spitzte sich in den folgenden Generationen immer weiter zu. Viele kleine Bauern verarmten und gerieten in Schuldknechtschaft. Sie verloren ihr Land und damit ihre Lebensgrundlage. Zu den regionalen Kriegen, Ergebnis einer verfehlten Bündnis- und Machtpolitik, kamen schlechte Ernten. Armut wurde zum sozialen Sprengstoff. Schamlose Ausbeutung von Entrechteten, Betrug und ein hartes, antikes Kreditrecht waren weitere Ursachen dieser gesellschaftlichen Spannungen. Und die Lage verschärfte sich zur Zeit des Jesaja immer weiter. Es kam zur Eroberung Judäas durch den babylonischen König Nebukadnezar. Und die ganze Bevölkerung der Oberschicht, Handwerker, Gelehrte, Beamte, wurden deportiert nach Babylon. und dort zu arbeiten und zu sein, mit ihrem ganzen Wissen. So verwaiste das Land und blieb öde. Im zweiten Teil des Jesaja-Buches, da wird erfüllt, was Jesaja prophezeit. Wundersamerweise ist eine Rückkehr möglich. Der Perserkönig Cyrus erobert Babylon und erlaubt den Wiederaufbau Judäas und des zerstörten Tempels in Jerusalem. Ergebnis einer toleranten Religionspolitik im Persischen Reich, die Vasallenstaaten in ihrer Kultur und Religion beließ und so den Frieden in dem riesigen Persischen Reich sicherte. Die hoffnungslose Niederlage führt zu einer hoffnungsvollen Neuausrichtung. Wie konnte das sein? Indem sich die Menschen, die Gelehrten, die Schriftgelehrten Israels neu besannen auf den Gott, an den sie glaubten, den Gott der Gerechtigkeit und Recht und ein gutes Leben für alle will. Aus diesem Glauben heraus analysierten sie Krieg und Exil als ihre Schuld, nicht sich gehalten zu haben an Gottes Gebote, Recht und Gesetz verletzt zu haben, sozialen Unfrieden zu stiften, indem sie den Schutz der Armen und des Fremden nicht achteten. Sie begreifen, dass sie es verursacht haben, dass dieses Land in die Schieflage gerät. Das Land, das ihnen gegeben ist, ein Erbteil, ihnen gegeben von Gott zu nutzen und nicht als Besitz. So deuteten sie das, was ihnen widerfuhr, als Gottes Gericht, das auf Unrecht, Verschwendungssucht und Ausbeutung antwortete. Doch dieser Gott ist nicht nur der Gott, der Recht und Gerechtigkeit durchsetzt, sondern auch der Gott, so bekennen sie, voll Güte und Gnade. Er nimmt diejenigen mit offenen Armen auf, die sich ihm zuwenden und umkehren zu ihm. In der Ausnahmesituation des Exils wird der Glaube an den einen Gott neu formuliert. An den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Herr ist über alle Welt und der da ist für alle Menschen. Die Gelehrten Israels halten diesen Glauben gegen die Vielgötterei ihrer Umwelt. Und sie sagen, Gott ist Herr der Welt. Deshalb stürzen Tyrannen von ihren Thronen. Deshalb wird dem Recht zum Sieg und dem Armen zum Leben verholfen. Deshalb duldet Gott nicht, dass Recht gebeugt und Menschen in Schuldknechtschaft gebracht werden. Diese theologische Neuausrichtung gelingt. Sie gab ihnen die Kraft zu handeln. Der sozialrevolutionäre Impuls des Glaubens an den einen Gott entfaltete seine Dynamik. Gott will ein gutes Leben für alle. Dieses Leben beruht auf Recht und Gebot. Und so folgt der schonungslosen prophetischen Analyse eine klare prophetische Vision. So wird es sein. Ich lese aus dem Jesaja-Buch. Ist es nicht nur eine kurze Zeit? Wohlan, dann soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches. Und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn. Und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen. Und mit den Spöttern wird es aus sein. Und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Alle, die Leute schuldig sprechen vor Gericht. Sie stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor. Sie beugen durch Lügen das Recht der Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden, die Werke meiner Hände, spricht Gott, ihre Kinder in ihrer Mitte, dann werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Was für eine kraftvolle Vision. Ach, würde sie doch Wirklichkeit. Ein Ende den Spöttern, ein Ende den Tyrannen, ein Ende allen, die Menschen unschuldig in Not bringen. Tohu wabohu wird hier gesagt, in die Unordnung, in die Ordnung vor Gottes Schöpfung. Ein Ende mit dem Schämen, das den Armen, den Ohnmächtigen und Gedemütigten eigen ist. Und wann, will man fragen? Hier steht in einer kleinen Weile, in einer kurzen Zeit. Im hebräischen Text heißt es jetzt aber, zweimal hintereinander. Alle aus dem Haus Jakobs kehren zurück zu einem Leben in Gottes Gebot und Recht. Es wird Zeit hingehen, bis das geschieht und das Exil zu Ende ist und sie heimkehren in das Land, das Gott ihnen geliehen hat und sie den Ort, an dem sie Gott anrufen, wieder aufbauen können. Aber es wird geschehen. Die Evangelien beziehen sich in ihren Reden und Erzählungen über Jesus intensiv auf diesen Propheten. Wir haben es soeben gehört. Jesus öffnet die Ohren. Dass Jesus von Gott kommt, das erkennt man daran. Wo Menschen die Ohren geöffnet werden, hat das mit Gott zu tun. Gottes Stimme in ihnen und um sie und Gottes Klang in der Welt. Ohren, die Gott hören, die brauchen wir. Wir erleben, wie unsere Ohren verstopft sind, sondern vielen Stimmen, Klängen, Aufrufen, Einflüsterungen, Wiederholungen, die uns sagen wollen, was wichtig ist und wofür wir leben sollen. Wir merken, wie unseren Ohren das Gefühl dafür verloren geht, dass es leise Töne gibt und feine Schwingungen. Und wie der Satz, du hörst mir ja gar nicht zu, ständig um uns herum klingt. Wir spüren, wie unsere Ohren zugedröhnt sind von den Ablenkungen und der Betäubung, mit denen wir uns umgeben. Und wo Menschen die Zunge gelöst wird durch Jesus, so wird in Heilungsgeschichten erzählt, da tun sie ihren Mund auf, um Gott zu loben. Gut hat er alles gemacht, sagen sie. Lob, nicht zynische Bemerkungen und Boshaftigkeiten kommen aus ihrem Mund. Nicht Worte, die Angst und Hass und Neid schüren, die kränken und verletzen. Diese verlieren ihre Kraft. Die Menschen werden Gottes Namen in ihrem Munde führen. Sie werden Gott sei Dank sagen und es wirklich meinen. Sie werden ach Gott seufzen und tatsächlich mit Gott reden wollen. Sie werden Grüß Gott sagen und dabei anderen den Segen wünschen. Sie werden um Gottes Willen rufen und Gottes Willen auch tun wollen. So wird es sein, wenn sich die Fesseln der Zunge lösen in Gottes Reich, wenn sich die Ohren öffnen, wenn Menschen anders mit Gott und über Gott und miteinander und übereinander reden. Die prophetische Vision des Jesaja nimmt die Zukunft in den Blick. Zukunft verkörpert in jedem Menschenkind, das ein Gotteskind ist, so sagt die Bibel. Und sie verkörpert sich vor allem in den kommenden Generationen, in den Kindern. Im Bibeltext heißt es, wenn sie sehen werden, die Werke meiner Hände, ihre Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Die Achtung vor Kindern war in der Umwelt des alten Orients und in der Antike nicht selbstverständlich. Weder zur Zeit des Propheten Jesaja noch zur Zeit Jesu. In der Bibel hingegen wird mit großer Wertschätzung von Kindern gesprochen. Das fängt mit der Mosesgeschichte an und hört mit den Visionen des neuen Himmels und der neuen Erde auf, in denen Kindern und Alten ein besonderes Gewicht zukommt. Der Stellenwert, den die Verantwortung für die nächste Generation hat, hat in der jüdischen Bevölkerung in allen Jahrhunderten zur Folge, dass Kinderreichtum und der Schutz der Schwächeren in den jüdischen Gemeinden von großer Bedeutung ist. Wie aber in all den Jahrhunderten mit ihren Nöten und Katastrophen die vielen Kinder und Alten ernähren Hungersnöte, Kriege, hohe Abgaben und Steuerlasten gab es zu aller Zeit. Und sie machten es notwendig, dass auch Kinder ihre Arbeitskraft zum Einkommen beitragen mussten. In der Landwirtschaft, in handwerklichen Betrieben, im Handel und auch in Haushalten. Und ja, auch Kinder konnten damals in die Schuldsklaverei verpfändet werden. In jeder Sklaverei ist das so. Bis heute. Der Begriff für Kind, das Wort Pais, konnte sowohl Kinder als auch versklavte Personen bedeuten. Kinder und versklavte Menschen hatten eines gemeinsam. Ihr Leben lag nicht in ihrer eigenen, sondern in der Verfügungsgewalt anderer. In diese Realität hinein lässt der Prophet Jesaja Gott sagen: Seht die Werke meiner Hände, die Kinder in eurer Mitte. Und Jahrhunderte später wird erzählt, Jesus segnet die Kinder und zeigt an ihnen, so nimmt Gott uns an. Ein Blick in unsere Zeiten, ein Jubiläum auch heute. Vor 60 Jahren, genau am 28. August 1963, wurde eine Rede gehalten, die die Welt verändert hat und die genau diesen Jesaja-Gedanken aufnimmt. Dr. Martin Luther Kings Rede »I have a dream« – »Ich habe einen Traum«, in der er am Schluss sagt: »Ich habe den Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden.« Martin Luther King hat sie bei der größten Kundgebung der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gehalten, beim Marsch nach Washington. 250.000 Menschen, eine unvorstellbar große Zahl, nicht in den Zeiten der sozialen Medien, sondern vor 60 Jahren, war damals vor den Kongress marschiert, der die Zulassung von Wahlrecht und das Ende der rassistischen Schultrennung und Diskriminierung von Menschen nicht weißer Hautfarbe zu beraten hatte. Sie standen da und forderten ihre Rechte ein, getragen, gehalten und auch vorangetrieben von solcher Vision, die sie aus der Kraft der biblischen Überzeugung nahmen. In seiner Rede benennt Martin Luther King die Zustände in scharfer Kritik, so wie Jesaja, so wie alle, die sich mit Prophetie und den Zuständen in der Welt auseinandersetzen, und entfaltet dann die Vision, die die Gegenwart verändert und die Zukunft ermöglicht. Diese Kundgebung und vor allem diese Rede markiert einen Wendepunkt im Kampf der Bürgerrechtsbewegung für gleiche Rechte für alle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Ob sie eingelöst ist? Wir sind noch auf einem weiten Weg. Und deshalb zum Schluss noch einmal: Ist es nicht nur noch kurze Zeit? Ist es nicht nur noch kurze Zeit? Wohlan! Wenn nicht jetzt, wann dann, wollen wir tatkräftig glauben. Wenn nicht für die kommende Generation, für wen dann, wollen wir Gutes und Friedensstiftendes voranbringen. Wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir den Schreckensbildern und düsteren Szenarien folgen und in Gleichgültigkeit und Resignation, ich kann ja doch nichts verändern, versinken wollen. Oder ob wir uns von der Hoffnung leiten lassen, die uns in unserer Gegenwart stark macht für das, was wir voranbringen und verändern wollen. Woran orientieren wir jetzt und heute unser Wertesystem? An der Dystopie oder an der Utopie? Mit Jesaja und mit Jesus und mit vielen, die sich wie Martin Luther King mit der Bürgerrechtsbewegung oder Dorothee Sölle mit ihren Reden bei Kirchentagen oder politischen Nachtgebeten an diesen Worten orientierten, mit ihnen gesprochen, ist die Antwort klar. In nicht religiöser Sprache ausgedrückt: Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Der Prophet Jesaja ist im Übrigen ganz zuversichtlich, dass sich das auf andere auswirkt und sagt, und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Amen. Herr, die Erde ist gesegnet. Wir singen vom Lied 512 die Strophen 1, 2, 4 und 6. Wir beten und wir singen zwischen den Bitten, Christus, dein Licht, im kleinen Liederbuch ist es die Nummer 11 und beginnen nun auch damit.
Gott voll Barmherzigkeit, lass gedeihen, was in uns wachsen will, an Liebe und Güte, an neuen Plänen und Vorhaben, an Hoffnung und Zuversicht. Nach Momenten der Kraftlosigkeit, nach Erfahrungen des Scheiterns, nach Zeiten des Zweifels. Nicht, dass wir ausblenden und vergessen, nicht, dass wir rosig verklären, was dunkel ist, nicht, dass wir übersehen und überhören, was nicht in Ordnung ist, aber dass wir aufgehen lassen, was du in uns gelegt hast, mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deinem Ja zu uns. Christus, dein Licht, wir rufen zu dir.
Unseres Lebens. Gib uns Ideen und Tatkraft, deine Schöpfung zu hüten und zu bewahren, für uns und für die Generationen nach uns. Lehre uns Maß und Recht, wenn wir nehmen, was uns zur Verfügung steht, und wenn wir lassen und auf das verzichten, was wir nicht brauchen. Bewahre uns vor Hochmut und Egoismus und vor dem Gedanken, wir könnten ja doch nichts ändern. Christus, dein Licht, wir bitten.
Wir gedenken aller Menschen, die gefährdet und bedroht sind an Leib und Seele, die mutlos sind und sich ängstigen, die von Krieg und Gewalt umgeben sind, die von Krankheit und Verlassenwerden bedroht sind. Lass sie und uns erfahren, du erhältst uns durch dein Wort der Liebe und lässt uns nicht zu Schanden werden in unserer Hoffnung. Christus, dein Licht, wir rufen zu dir.
Uns Mut zum Träumen und Kraft zu kämpfen für unsere Zeit jetzt und für die, die kommt. Wir befehlen alle in deine Hand und in deine Güte und Acht, wenn wir ihn mit Jesus bitten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen aus dem kleinen Liederbuch Erinnere uns an den Anfang, 134. Zum Schluss noch die Einladung sehr herzlich zum Kaffee nach der Kirche. Der Tisch ist gedeckt. Wir freuen uns, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben. Drüben im Foyer des Hospitalhofs ist alles vorbereitet. Danke für die Kollekte vom vergangenen Sonntag. An diesem Sonntag ist die Kollekte bestimmt für die Kirchengemeinde hier im Stadtzentrum, die vielfältige Aufgaben hat, die sie alle aus diesen Kräften stützen will und muss. Danke, dass Sie verlässlich dafür Sorge tragen. Am kommenden Sonntag ist wieder Gottesdienst hier um 11 Uhr. Und danach beginnt auch schon das Programm so ein bisschen wieder. Am Freitag, 8. September, ist der Ökumenische Tag der Schöpfung ein Pilgerweg, zu dem eingeladen wird. Sie finden alle Informationen hier auf dem Liedblatt. Und auch im Hospitalhof beginnt das Summer in the City, das Sommerprogramm mit Exkursionen und kreativen Seminaren. Vielleicht, wenn Sie reinschauen möchten, ist noch etwas für Sie dabei, auch für Kurzentschlossene. Das neue Programm liegt drüben aus. Nehmen Sie es gerne mit und schauen Sie, ob etwas Passendes für Sie dabei ist. Und nun singen wir vor dem Segen noch einmal vom Lied 602 im Gesangbuch die letzte Strophe. Lass dir das Lied gefallen. Wir stehen dazu auf. Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.